Herzlich willkommen zu Mensch und Medizin beim Kontrafunk, der Sendung, die über wichtige Themen aus der Medizin, der Wissenschaft und der Forschung berichtet. Heute geht es um eine neue Studie zu den mRNA-Impfungen. Sie sagt aus, dass diese sogenannten Impfungen gegen praktisch alles wirksam sind. Geimpfte sollen sogar weniger ertrinken und weniger Verkehrsunfälle haben. Wir sprechen mit Dr. Kai Klapproth darüber. Dr. Mirja Effing hat einen Leitfaden Post-Vac und Post-Covid herausgegeben, den sie uns vorstellt. Und Professor Henrik Ulrich beantwortet in der Sendung einige ihrer Fragen, die sie uns zugeschickt haben. Dazu gibt es wie immer den Nachrichtenüberblick aus der Welt der Medizin. Ich bin Corinna Ziegerli. Schön, dass Sie hier sind. Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk und Sie wissen, hier sprechen wir seit Jahren darüber, wie schädlich und unwirksam die Covid-19-Präparate für die Menschen waren und sind. Zahlreiche große Studien belegen das mittlerweile zweifellos, doch Anfang Dezember ist in Frankreich eine neue Studie erschienen, die das Gegenteil behauptet. Was ist davon zu halten? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Kai Klapproth. Er ist Immunologe, hat 20 Jahre immunologisch geforscht und war zuletzt Unidozent und im Akademischen Rat der Universität Heidelberg. Zudem ist er Gründer des Vereins IDA, Initiative für Demokratie und Aufklärung. Ich grüße Sie, Herr Klapproth.
Ich grüße Sie, Frau Ziegerli.
Der Mainstream freut sich. Die Süddeutsche Zeitung behauptet, dass diese Studie die Mythen um eine erhöhte Sterblichkeit nach der sogenannten Covid-19-Impfung widerlegen würde. Ist das denn so?
Das ist ganz sicher nicht der Fall. Die Studie hat, wie naturgemäß solche Studien immer, gewisse Limitationen. Das ist eine Beobachtungsstudie. Hier können bestenfalls Assoziationen, also Korrelationen festgestellt werden. Ein kausaler Zusammenhang kann natürlich nicht festgestellt werden. Und dann muss man sich anschauen, wie gut sind die Erkenntnisse, die Daten wirklich, dass sie eine plausible Risikoeinschätzung, ein Sicherheitssignal oder ein Alarmsignal feststellen oder ausschließen können. Und da muss man bei dieser Studie, auch wenn sie hochrangig publiziert ist und sehr, sehr viele Teilnehmer hatte, leider sagen, die Studie ist methodisch mit zu vielen Schwierigkeiten behaftet, als dass hier wirklich positive Aussagen gemacht werden können.
Wie wird denn dort argumentiert?
Naja, man hat über 4 Jahre lang Menschen beobachtet, also man hat die Daten natürlich analysiert, extrahiert aus verschiedenen Datenbanken. Insgesamt waren das Daten von ca. 28 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 59 Jahren, die alle in Frankreich überwacht worden sind. Man hat sie in 2 Gruppen eingeteilt, und zwar einmal in eine Gruppe von geimpften Menschen, das waren alle Menschen, die bis zu einem Stichtag, November 21, eine einzelne Impfung erhalten haben. Und in die ungeimpfte Gruppe hat man alle Menschen hinzugezählt, die bis zu diesem Stichpunkt keine Impfung erhalten haben. Dann hat man geschaut, wie verläuft das jetzt nach einem halben Jahr. Man hat ein halbes Jahr Pause gemacht nach diesem Indexzeitpunkt, nach dieser Impfung, und hat dann geschaut, wie ist das jetzt in den folgenden 4 Jahren, wie ist das Risiko an einer bestimmten Erkrankung, da hat man verschiedene Erkrankungen beobachtet, wie hoch ist das die Wahrscheinlichkeit, in der einen oder in der anderen Gruppe an einer solchen Erkrankung zu sterben. Und die Feststellung, die man gemacht hat, war, und das ist ja auch das, was Süddeutsche und andere Medien berichtet haben, dass die Wahrscheinlichkeit über diesen Gesamtzeitraum in der geimpften Gruppe an einer Erkrankung zu sterben deutlich geringer ist. Und zwar um einen Faktor, der ist wirklich erstaunlich hoch, 20, 25 bis zu 30% niedrigere Wahrscheinlichkeit, an einer Erkrankung zu sterben, wenn man bis zu diesem Stichtag eine Impfung erhalten hat.
Und so quasi an praktisch allen Krankheiten. Weil es ist erstaunlich, wenn man die Ergebnisse dieser Studie genau anschaut und sie vertieft anschaut, wie Sie das gemacht haben, dann stellt man fest, dass Ungeimpfte gegenüber Geimpften eine höhere Sterblichkeitsrate in 23 von allen 24 möglichen Ursachengruppen ausweisen. Also zum Beispiel Tumorerkrankungen, Infektionserkrankungen, Missbildungen. Das geht ja hin bis zu Verkehrsunfällen.
Ja.
Nur die Suizidrate als Todesursache zeigt bei Geimpften eine höhere Inzidenz als bei Ungeimpften in dieser Studie. Das heißt doch, wenn man die Studie ernst nimmt, die Covid-19-Präparate schützen nicht nur vor dem Tod durch Covid-19, sondern vor nahezu allen anderen möglichen Todesursachen.
Das sind zwei unterschiedliche Interpretationen, die man beide findet. Also die etwas enthemmtere Interpretation, die man in den Medien oft liest. Also die Schlagzeile, sogar in der Ärztezeitung war das so dokumentiert, dass diese Impfung anscheinend auch vor anderen Todesursachen, nicht nur vor Covid-19 schützt, sondern quasi vor allen Todesursachen, vor allen Erkrankungen. Und Sie haben das schon richtig gesagt, alle Todesursachen umfasst jetzt hier auch external causes, also externe Ursachen, wie zum Beispiel Unfälle, Verkehrsunfälle, ja, Ertrinken, solche Sachen. Auch hier haben wir eine vergleichbare Reduktion in der Mortalität in der geimpften Gruppe. Und das ist natürlich ein Alarmsignal, das zeigt, hier werden nicht wirklich biologische Ursachen beobachtet, sondern hier werden unterschiedliche Gruppen verglichen. Also wir haben hier eine massive Asymmetrie der Gruppen. Wir haben eine Gruppe, die offensichtlich ein insgesamt höheres Risiko hat, an irgendetwas zu versterben, sei es jetzt ein Tumor oder sei es an einem Verkehrsunfall, und vergleichen diese Gruppe mit einer Gruppe mit dem geringeren Risiko. Jetzt gibt es diese eine Interpretation, die natürlich verwegen ist und unsinnig ist, weil sie biologisch keinen Sinn macht. Covid schützt vor allem, ja, also egal vor Krebs oder Lungenerkrankungen oder Verkehrsunfällen. Das ist aber nicht die Interpretation der Autoren, das ist tatsächlich die Interpretation der Medien. Die Interpretation der Autoren ist auch der etwas sachlichen Berichterstattung in den Medien. Es gibt keinen Hinweis auf Sicherheitsrisiken. Also die Studie an sich zeigt, es gäbe keinen Hinweis darauf, dass wir eine erhöhte Sterblichkeit nach Impfungen haben. Nun muss man aber sagen, wenn man diese 20-30%, also so ist es im Schnitt, Reduktion der Mortalität über alle Todesursachen insgesamt sieht, dann kann man erkennen, dass hier eine so drastische asymmetrische Verteilung in den Gruppen vorliegt, dass man eigentlich mit so einer groben Auswertung tatsächliche Sicherheitssignale nicht mehr erkennen kann. Also die Aussage, die ja, ich glaube auch Herr Lauterbach und verschiedene andere getätigt haben, ist, diese Studie wäre der Beweis, er würde Impfmythen widerlegen. Da kann man nicht stehen bleiben, weil die Messung ist so gravierend ungenau, dass selbst wenn die Autoren sagen, wir wissen ungefähr 25% Reduktion bei Verkehrsunfällen, das heißt, wir haben einen leichten Bias, ja, einen leichten Bias von 25%, den rechnen wir raus und dann sehen wir keine Übersterblichkeit mehr bei den Geimpften, was andere Erkrankungen betrifft, ist natürlich Unsinn, weil wir haben ein sehr, sehr großes Rauschen. Sie können die Todesursachen nicht einfach auf null hochrechnen und sagen, wenn wir 25% mehr Verkehrsunfälle in der ungeimpften Gruppe haben, dann rechnen wir das raus und dann sagen wir, dann, wenn wir es angleichen, dann sehen wir kein Signal. Denn Sie haben natürlich Signale, die so relativ klein sind, das reicht ja 1-2%, die dramatisch sind. Und die würden Sie aber in einer solchen groben Analyse nicht mehr erkennen. Ja, was meine ich damit? Sie überlegen, Sie haben 1 Million Tote jedes Jahr ungefähr in der Bevölkerungsgröße von Deutschland. 1-2%, wir bewegen uns dann also in Todeszahlen, absoluten Zahlen von Zehntausenden, die hier ohne weiteres vorkommen könnten und die mit einer solchen Analyse, wie sie hier in der JAMA-Studie vorgelegt wurden, überhaupt nicht mehr erkannt werden, überhaupt nicht mehr detektiert werden können.
Nun hört man es heraus, trotzdem die Frage, wie bewerten Sie die wissenschaftliche Qualität dieser Studie?
Die ist erst streckend schlecht, denn also man hat natürlich immer einen Bias. Das können Sie nicht verhindern bei einer Beobachtungsstudie. Sie haben eine asymmetrische Verteilung. Das versucht man rauszurechnen. Das haben die ja hier auch gemacht mit external causes. Aber eine derartig gravierende Gruppenunterschiede, ja, die also 25, 26, 27% unterschiedliche Todesraten zeigen vorneweg, ja, also die biologisch nicht erklärbar sind, das deutet darauf hin, dass man das nicht rausrechnen kann. Man kann hier nicht rausrechnen, nur weil so und so viele Leute bei Verkehrsunfällen gestorben sind, können wir alles auf Null setzen. Das geht nicht. Insofern ist das Grundproblem der erhöhten Mortalität ist sehr, sehr schwer zu adressieren, ist nicht einfach. Aber mit dieser Art der Studien lassen sich eigentlich keine wirklichen Schlussfolgerungen ziehen. Man kann keine vernünftige Risikoanalyse machen. Insofern ist es erstaunlich, dass so eine Studie so hochrangig publiziert wird. Aber es ist darum wieder nicht erstaunlich, weil diese Studie jetzt natürlich als Beweis angeführt wird, dass die Mythenbildung um eine angebliche Übersterblichkeit hiermit widerlegt wird. Und wir wissen, dass diese Studie natürlich jetzt von allen zitiert wird. Sie ist durch alle Medien gegangen. Und sie wird natürlich dazu führen, dass weitere Studien, was die Übersterblichkeit betrifft nach Impfungen, es noch schwerer haben werden als ohnehin schon.
Man kann also sagen, die Studie hat eine katastrophale Qualität. Was sagt denn das aus über den heutigen Zustand der Wissenschaft?
Ja, der Zustand der Wissenschaft ist in dieser Hinsicht dramatisch schlechter geworden. Da gab es Untersuchungen schon vor 2-3 Jahren, die gezeigt haben, dass gerade während der Corona-Zeit wir eine andere Auswahl an Studien haben. Also es gab schon vor wenigen Jahren Studien, die verglichen haben Corona-Paper mit anderen Veröffentlichungen zu anderen Themen. Und da hat sich gezeigt, dass gerade die Veröffentlichungen rund um Corona-Themen, rund um Impfungen eine zunehmend schlechtere Qualität haben. Das liegt einfach daran, weil sie schneller veröffentlicht werden. Also wir haben hier teilweise Review-Prozesse, die sehr, sehr schnell gehen, also Gutachterprozesse, wo die entsprechenden Studien sehr schnell durchgewunken werden, auch wenn sie methodische Schwächen haben. Also man gewinnt den Eindruck, gerade wenn man sich kritische Studien im Vergleich anschaut, dass unkritische Studien, die also eine gewisse affirmative Wirkung haben, die also eine legitimatorische Wirkung haben, was die Impfpolitik und die Maßnahmenpolitik betrifft, es sehr, sehr viel leichter haben, hochrangig publiziert zu werden, als Studien, die kritisch sind. Und das hat natürlich ganz erhebliche Auswirkungen auf die Qualität der Wissenschaft an sich, denn Sie müssen sich vorstellen, ein Wissenschaftler, der muss sich entscheiden, werde ich jetzt eine Studie veröffentlichen, die zum Beispiel irgendwie die Krebsraten bei Geimpften untersucht und die Sterbezahlen kritisch untersucht und ich komme möglicherweise auf ein Ergebnis, das zeigt, und die Krebsraten könnten höher sein nach Impfungen oder die Mortalitätsraten könnten höher sein nach Impfungen, dann habe ich Probleme, das zu veröffentlichen. Ich bekomme es nicht unter. Wir hören das, das hat auch Herr Kuban da zum Beispiel ja gerade wieder schön dargestellt, wie der Review-Prozess eigentlich mittlerweile benutzt wird, um als Filter, um unbequeme Wahrheiten, unbequeme Erkenntnisse zu unterdrücken und hinauszuzögern. Das heißt, für den Wissenschaftler, der Karriere machen will oder der seine Wissenschaft weiter betreiben muss, ist es ein hohes Risiko mittlerweile, kritische Studien überhaupt nur in Erwägung zu ziehen. Insofern haben wir einen massiven Einfluss auf die Wissenschaftsfreiheit, einen massiven Einfluss der Politik und der Wirtschaft auf die Erkenntnisse, die uns Wissenschaft eigentlich generiert. Und wir können sagen, die Wissenschaft wird insofern immer weniger vertrauenswürdig und immer unzuverlässiger.
Sie haben es angesprochen, erschwerend kommt dazu, dass sich die Mainstream-Medien geradezu auf diese Studie stürzen und sie publizieren, während eben methodisch vergleichbare oder bessere Studien, die auf Sicherheitssignale hindeuten, ignoriert werden oder mit sehr viel mehr Skepsis oder Feindseligkeit behandelt werden. Was will man denn damit erreichen? Will man damit legitimieren, was damals geschehen ist in dieser sogenannten Pandemie?
Die ganze Wissenschaft ist mittlerweile ja zu einer Legitimationswissenschaft geworden. Wir haben das ja alle erlebt, dass in den letzten Jahren der Slogan Follow the Science, ja, wir müssen das tun, was die Wissenschaft uns empfiehlt, das ist lebensbestimmend geworden. Es ist nicht die Wissenschaft wirklich, die uns sagt, was wir zu tun haben, die Wissenschaft würde das nicht sagen, sondern es ist die Politik, die uns sagt, was wir zu tun haben, wie wir uns zu verhalten haben, dass wir uns impfen sollen oder dass wir Lockdown-Maßnahmen akzeptieren sollen. Das ist die Politik, die das aber wissenschaftlich gerne unterfüttert. Ja. Und die willigen Wissenschaftler gibt es, dafür, das heißt, wir haben ein massives Interesse, natürlich nicht nur der Politik, sondern auch der Medien, die natürlich mitgespielt haben, hier eine kritische Auseinandersetzung, eine kritische Evaluation der getroffenen Entscheidungen, der durchgesetzten Maßnahmen zu verhindern. Denn eine kritische, offene Diskussion hat vorher nicht stattgefunden, die hätte stattfinden müssen. Und die Sicherheitssignale oder die Risikosignale, die jetzt doch erschienenen Analysen zeigen, die wissenschaftliche Basis für die getroffenen Entscheidungen während der Corona-Zeit waren nicht da. Ja, es war eine Irreführung der Bevölkerung. Und wenn wir freie Wissenschaft hätten, würde das auch wieder diskutiert werden. Wir könnten wieder offen diskutieren über die Folgen, über die tatsächlichen Konsequenzen dieser Entscheidungen. Und das ist natürlich für alle, die diese Entscheidungen vorher durchgeführt haben, einfach ein großes Problem, eine große Bedrohung.
Wo stehen wir denn heute in der Gesellschaft, was die Information zu diesen Präparaten anbelangt? Früher, also vor einigen Jahren noch, da waren die Leute noch nicht so gut informiert. Denken Sie, das funktioniert heute noch, wenn man solche Studien veröffentlicht?
Also ich glaube nicht, dass die Leute das noch glauben. Also die Impfskepsis, wenn man jetzt mal bei der Impfung bleiben will, ist ja insgesamt größer geworden. Das ist eine logische Konsequenz einfach aus der Täuschung, dass man den Leuten erzählt hat, wenn ihr euch impfen lasst, dann seid ihr vor Infektionen geschützt. Mittlerweile hat jeder mehrere Impfungen hinter sich, auch mehrere Infektionen hinter sich. Nicht alle, aber viele von denen, die das erlebt haben, haben natürlich insgesamt ein Vertrauen verloren. Nicht nur was die Impfungen betrifft, sondern ganz generell auch was andere medizinische Interventionen betrifft. Leider auch, muss man sagen, ganz generell, was das Vertrauen in die Wissenschaft betrifft. Denn man muss heutzutage wirklich unterscheiden zwischen Wissenschaft und dem Wissenschaftssystem. Also das Wissenschaftssystem, das etablierte Wissenschaftssystem, so wie wir das heute hier haben, ist nicht mehr wirklich wissenschaftlich, weil wissenschaftliche Methoden an den Rand gedrängt wurden. Die wissenschaftliche Methode der Falsifizierung, der offenen Diskussion, vor allem der angstfreien Debatte aller Themen, die funktioniert nicht mehr. Das heißt, wir steuern insgesamt auf eine eher unwissenschaftliche Zeit zu. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, was wir jetzt in Amerika erleben, in den USA. Dort ist die Debatte deutlich freier geworden und auch die Möglichkeiten, kritische Publikationen das zu veröffentlichen, kritische Studien auch zu medizinischen Interventionen, also pharmakritische Arbeit zu machen, ist deutlich gewachsen. Und die Wissenschaft ist natürlich international. Sie können keine nationale Wissenschaft mehr machen. Das heißt, internationale Wissenschaft, wenn man da weiterhin mitspielen will, muss man auch in Deutschland mittelfristig sich den Erkenntnissen stellen, die zum Beispiel aus Übersee kommen und kann nicht weiterhin die ganze Zeit solche Schrottstudien publizieren, wie sie jetzt aus Frankreich kamen, wie sie aber aus Deutschland kommen, die einfach nur das Narrativ weiterhin ja, bestätigen sollen.
Sind Sie der Meinung, wir sind auf einem guten Weg, um wirkliche Aufklärung dazu in die Bevölkerung zu bringen?
Definitiv ja, wir sind auf einem guten Weg. Ich befürchte nur, wir sind sehr am Anfang. Ich glaube, dass diese Aufklärung kommen wird. Der Zeitrahmen, der nötig ist, der ist, glaube ich, doch relativ groß. Also wir sind momentan in der Situation, dass sehr, sehr viele Verantwortliche in der Politik, aber auch in der Wissenschaft und gerade hier auch in den Institutionen, wissenschaftlichen Institutionen, Fachgesellschaften, Universitäten, Kliniken, Universitätskliniken, das sind die gleichen Leute, die verantwortlich waren für die Schäden, die jetzt einfach nach oben befördert werden. Das heißt, viele von denen werden noch mächtiger. Erst wenn eine neue Generation auch was zu sagen hat, also kritische junge Wissenschaftler oder kritische Wissenschaftler, die nicht in der Verantwortung sind, die die richtigen Fragen stellen können, erst dann, glaube ich, werden wir zu einem Punkt kommen, wo wir sagen können, wir haben wirklich einen Erkenntnisgewinn, der sich in der Breite durchsetzt. Aber der Erkenntnisgewinn ist auf jeden Fall da. Wir sehen dann, wir haben auch wirklich noch gute Arbeiten, gute Studien, die gemacht werden, die man lesen kann. Und wer sich informieren will, kann sich auch heute gut informieren. Das war allerdings auch vor 2-3 Jahren schon möglich. Die kritischen Wissenschaftler konnten auch in sogenannten affirmativen Studien, also die legitimierenden Studien, durchaus die Schwachpunkte erkennen und die Sicherheitssignale überall erkennen. Das sieht man auch an dieser Studie wie an vielen anderen, die zwar als Bestätigung der Impftechnologie oder als Bestätigung der Maßnahme herangezogen werden. Wenn man sich die Supplements anschaut, wenn man sich die Tabellen genau anschaut, sieht man überall die klaren Hinweise darauf, dass die positive Berichterstattung absolut nicht in Einklang zu bringen ist mit den tatsächlichen Erkenntnissen.
Dr. Kai Klapproth, Immunologe und Gründer des Vereins IDA, Initiative für Demokratie und Aufklärung bei Mensch und Medizin. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Klapproth.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk und hier sprechen wir jetzt über ein Buch, das gerade erschienen und bereits ausverkauft ist. Aber keine Angst, Anfang Februar kommt Nachschub. Es ist der Leitfaden Diagnostik und Therapie Post-Covid-Post-Vax-Syndrom Spikopathie, das von Dr. Med Mirja Effing und dem Allgemeinmediziner Kaius Wacker gemeinsam verfasst wurde. Das Buch richtet sich an Ärzte, Therapeuten und andere medizinischen Fachkreise. Es bietet klare, evidenzbasierte Anweisungen für die Diagnose und Behandlung von Post-Covid- und Post-Vax-Syndrom und systematischen Erkrankungen im Zusammenhang mit Spike-Proteinen, so das Erfahrungswissen eines ärztlichen Netzwerks also über die Spikopathie und deren Behandlungsmöglichkeiten. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Med Mirja Effing. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, funktionelle Medizin, Ernährungsmedizin und klinische Umweltmedizin in Immenstadt im Allgäu. Ich grüße Sie, Frau Effing.
Vielen Dank für die schöne Einführung.
Frau Effing, was war der Auslöser, diesen Leitfaden zu schreiben für Sie?
Ja, es ist einfach so, dass man, wenn man eine Praxis für funktionelle Medizin hat, bei der Patienten immer kommen, denen ja die normale Standardmedizin nicht weiter hilft, oft auf komische Krankheitsbilder stößt. Und das bin ich ja gewohnt. Aber plötzlich in dieser Corona-Zeit, eigentlich relativ schnell danach, kamen plötzlich Patienten massenweise mit komischen Krankheitsbildern. Und wir hatten relativ schnell das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Das ist komisch, das kennen wir zwar in kleinem Rahmen, aber es ist viel stärker, viel ausgeprägter und viel häufiger vor allem. Und dann haben wir mit einer kleinen Gruppe von Kollegen beschlossen, wir müssen da relativ schnell ran. Wir müssen gucken, was ist da los, welche Pathomechanismen stecken dahinter und vor allem, wie können wir diesen Patienten helfen? Und so haben dann Kaius Wacker und ich beschlossen, dass wir einen Arbeitskreis gründen, mit dem Thema Spikopathie beschäftigt. Wir hatten das Riesenglück, dass der sehr bekannte Umweltmediziner Dr. Kurt E. Müller dazu gekommen ist. Es kamen dann immer mehr wirklich tolle Kollegen dazu. Und wir haben angefangen, uns regelmäßig zu treffen, einmal im Monat meistens am Anfang, und haben wirklich versucht zu sammeln. Weil ja bezüglich Forschung nicht viel passiert ist, haben wir vor allem Erfahrungsmedizin gemacht. Wir haben Laborwerte verglichen, wir haben Erfahrungen ausgetauscht. Und so ist dann dieser Leitfaden über 2-3 Jahre immerhin jetzt schon entstanden.
Es geht in dem Buch um die sogenannte Spikopathie. Das ist ein Begriff, der sich ja während der Corona-Zeit entwickelt hat. Was ist damit genau gemeint?
Wir haben es Spikopathie genannt, weil es im Endeffekt um die Spike-assoziierten Erkrankungen geht. Und oft können wir auch nicht mehr unterscheiden, ist es Post-Covid und Post-Vac? Weil jetzt kommen ja meistens Patienten zu uns, die haben mehrere Impfungen und auch mehrere Infekte gehabt. Wir können Spike-Proteine direkt oder indirekt nachweisen. Aber was genau dann zum Zusammenbruch geführt hat, ist dann nicht mehr so ganz klar. Aber die Spike-Proteine selber sind es auch, die sehr viele Probleme machen, die verschiedene Pathomechanismen auslösen. Und deswegen ist es ein recht guter Überbegriff, der einfach dieses ganze Krankheitsbild zusammenfasst.
Unterscheiden sich die Krankheitsbilder der Spike-Proteine vom Virus selbst und jener von den Impfungen?
Das ist auch schwierig zu sagen. Es gibt zwar ein Labor in Italien, das unterscheiden kann zwischen Impf- und Infekt-Spikes, wobei da die Ergebnisse auch nicht so ganz eindeutig sind. Was wir festgestellt haben, ist also rein von der Erfahrung, dass Post-Vac oft stärker ausgeprägt ist als ungeimpftes Long-Covid, aber dass im Endeffekt die Symptomatik genau die gleiche sein kann. Ich denke, der große Unterschied zur Impfung ist einfach, dass da noch mehr drinnen ist, dass die ganzen anderen Zusatzstoffe auch noch eine Rolle spielen können. Also die wirklich starken Zusammenbrüche sind zumeist eher bei den Post-Vac-Patienten, aber grundsätzlich Symptome wie POTS, ME, CFS und so weiter, was alles auftreten kann, haben wir tatsächlich bei beiden Krankheitsbildern. Und die Therapieansätze sind auch ähnlich.
Warum war es Ihnen wichtig, die Post-Covid und die Post-Vac gemeinsam in einem Buch zu behandeln?
Weil wir es eben nicht unterscheiden können. Also der Klassiker ist ja oft dreimal geimpft, einmal Infekt und danach chronische Erschöpfung entwickelt oder andere Symptomatik. Und da weiß ich einfach nicht, kommt es jetzt durch die 3 Impfungen vorher, kommt es durch den einen Infekt hinterher? Wir können es nicht mehr unterscheiden. Eine Theorie ist zum Beispiel auch, dass die Impfung vor allem das Immunsystem schwächt. Und wenn dann der Covid-Infekt kommt, dann können die Coronaviren persistieren, also im Körper bleiben und permanent Ärger machen. Und dann haben wir sozusagen eine Kombination von beiden. Die Impfung hat schon eine gewisse Vorschädigung gemacht und der Infekt hat dann aber das Fass zum Überlaufen gebracht. Eine Theorie von vielen. Deswegen können wir nicht getrennte Bücher schreiben, weil es einfach so eng miteinander verbunden ist.
Man hört oft und wir hören auch oft, dass die Betroffenen von solchen Krankheitsbildern nicht ernst genommen werden. Sie werden stigmatisiert, zum Beispiel zum Psychiater geschickt. Man nimmt sie nicht ernst mit ihren Beschwerden, zum Beispiel nach der Impfung oder eben auch nach dem Virus, sagt, sie würden sich das einbilden. Beobachten Sie das auch in Ihrer Praxis, dass Leute einen langen Leidensweg haben?
Tatsächlich. Also jetzt wird es besser, jetzt wird es deutlich besser. Jetzt ist ja auch das Bewusstsein viel mehr in der Bevölkerung da, dass es da tatsächlich Probleme gibt. Aber am Anfang war das wirklich richtig schlimm. Also ich habe Schicksale gehabt, das kann man sich nicht vorstellen, von Patienten, die in zig Kliniken waren, Unikliniken waren und am Ende einfach mit einer Psychodiagnose dastanden. Und ich habe früher oft gesagt, der erste Schritt der Heilung war, dass der Patient vor mir saß und ich ihm geglaubt habe. Und da sind einige Patienten wirklich in Tränen ausgebrochen, nur weil ich geglaubt habe. Und wenn wir dann natürlich unsere Werte machen, die wir in der funktionellen Medizin machen, die über den normalen Kassenlabor hinausgehen und ich auch sagen kann, ja, sie sind erschöpft, ich sehe es, weil die Mitochondrien sind schlecht, ja, das Immunsystem spielt verrückt, ich kann es in den Laborwerten sehen, dann sind die Patienten teilweise erleichtert. Klar haben sie was, aber das Standardlabor, was von der gesetzlichen Versicherung getragen wird, das zeigt halt auch oft unauffällig an und das ist natürlich frustrierend. Dem Patienten geht es schlecht, der Doktor sagt, Labor ist in Ordnung, aber dem Patienten geht es einfach trotzdem schlecht und mit unseren Laborwerten können wir das auch aufzeigen. Und das war oft der erste Schritt für die Patienten zu sehen, ah, mich nimmt jemand ernst. Und das zweite Verrückte ist tatsächlich, dass natürlich jeder, also ich würde mal behaupten, 99% der Patienten, die so starke körperliche Symptome haben, bei denen so wenig Therapien bekannt sind, denen so wenig geglaubt wird, die werden irgendwann auch depressiv. Aber man muss sich dann immer fragen, was war zuerst? War erst das Körperliche oder erst das Geistige? Und bei den meisten sind einfach erst die körperlichen Symptome da. Und wenn ich seit 3 Jahren nicht aus dem Bett kann, weil jede Bewegung zu anstrengend ist, dann würde ich wahrscheinlich auch depressiv werden. Das ist ganz normal.
Sie sagten vorher, jetzt wird es besser. Am Anfang ist es sehr schlimm gewesen. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Kollegen, die Ärzte und aber auch die Kliniken jetzt mehr sensibilisiert sind auf dieses Thema? Oder stellen Sie dort Versorgungslücken oder Wissenslücken immer noch fest?
Also es ist eine deutlich bessere Sensibilisierung da. Also das merke ich schon. Viel mehr Kollegen sind jetzt auch offen, auch von den Kliniken. Also wenn ich einfach die Arztbriefe lese, ist da mehr Offenheit. Aber was natürlich enorm ist, sind die Therapielücken. Ich bin immer wieder entsetzt, wenn Patienten dann einfach 1 Jahr lang warten, bis sie dann einen Termin kriegen in der Post-Covid-Ambulanz und kommen dann nur mit einem Physiotherapie- und mit einem Ergotherapie-Rezept zurück und Blut wurde gar nicht abgenommen. Und das war auch einer unserer großen Motivationen, dieses Buch zu schreiben, dass wir einfach das Wissen, was wir erarbeitet haben, was in der funktionellen Medizin auch schon früher teilweise bekannt war, dass wir das einfach raustragen für jeden Hausarzt, für jeden Facharzt, dass es einfach mehr gibt als nur ein Physiotherapie-Rezept aufschreiben, jetzt mal so ein bisschen überspitzt gesagt vielleicht.
Sie haben ja die Erkenntnisse eines gesamten Netzwerkes zusammengefasst in diesem Buch. Wie hat sich das ergeben? Was sind das für Spezialisten? Arbeiten Sie da zusammen? Überweisen Sie Ihre Patienten zu Spezialisten, wenn es nötig ist?
Ja, das ist wirklich toll, weil wir von sehr vielen Facharztrichtungen Ärzte bei uns drinnen haben. Und das macht es dann auch so interessant, weil die Spikopathie zeigt sich ja in so vielen unterschiedlichen Facetten. Und der Urologe sieht was anderes als der Kardiologe oder als der Gynäkologe zum Beispiel. Und wenn wir eben diese Vielfalt an Fachärzten auch dabei haben, macht es das Ganze noch spezifischer. Und wir können immer mehr sehen oder jeder sagt auch in seinem Bereich, was ist ihm aufgefallen, was vor Covid nicht so da war zum Beispiel. Und wie wir uns gefunden haben, also wir haben jetzt nicht groß Werbung gemacht. Ich glaube, das spricht sich dann einfach rum, dass es da so einen Kreis gibt. Und genau, jeder Kollege, der offen ist, der ist auch herzlich dazu eingeladen. Wir treffen uns immer noch regelmäßig, alle 2 Monate. Wir haben immer noch den Arbeitskreis, weil es geht ja weiter. Das ist ja mit dem Buch jetzt nicht zu Ende, sondern wir müssen ja immer noch weiterentwickeln, immer noch mehr Therapien herausfinden. Und deswegen machen wir auch weiter.
Jetzt haben Sie von den verschiedenen Fachrichtungen der Ärzte gesprochen. Das scheinen ja auch entsprechend viele Krankheitsbilder zu sein. Was beobachten Sie denn da am häufigsten in Ihrer Praxis?
Also ich denke, mit am häufigsten ist die chronische Erschöpfung, also die körperliche als auch die geistige, also diese Konzentrationsstörung auf der geistigen Ebene, Hirnnebel und was alles damit dazu gehört, aber auch einfach diese körperliche Erschöpfung, die wirklich die muskuläre Erschöpfung. Wir teilen es dann immer in Bell-Score ein, von 0 bis 100. Also 20 ist dann fast den ganzen Tag im Bett liegen, bis 80 ist schon noch das meiste machen können. Und da haben wir auch wirklich alle Facetten. Es gibt die Leute, die gehen noch normal arbeiten, merken aber trotzdem einfach, dass sie nicht mehr so fit sind wie vor Corona-Infekt oder Impfung, und es gibt andere, die einfach wirklich zu Vollpflegefällen geworden sind. Das ist so das eine Wichtige, was auftritt. Das andere ist das vegetative Nervensystem, das aus dem Gleichgewicht geraten ist. Die Spike-Proteine führen vor allem über die ACE2-Rezeptoren zu einer Aktivierung des Sympathikus. Also vegetative Nervensystem besteht aus Sympathikus, ist sozusagen Kampf mit dem Säbelzahntiger, und Parasympathikus ist Entspannung. Und die sind ja tagsüber normalerweise immer in einer Balance. Wenn ich Stress habe, bin ich im Sympathikus. Wenn ich entspannt bin, bin ich im Parasympathikus. Und was die Spike-Proteine machen, ist eine Sympathikusaktivierung. Und das ist auch etwas, was mir ganz am Anfang schon aufgefallen ist, dass die Leute oft einfach unruhiger sind, Druck auf der Brust haben, der Puls ein bisschen schneller ist als vorher. Wir haben dann auch das POTS, postorthostatische Tachykardie-Syndrom, als häufiges Krankheitsbild. Und es kann auch wieder ganz ausgeprägt sein und es kann aber auch ganz leicht sein. Und da muss man wirklich dann genau hinschauen. Und dann gibt es natürlich viele Neuropathien, Nervenschmerzen auf verschiedenen Ebenen. Es kann wirklich viel machen. Und ich sage immer, jeder, der seine Beschwerden nach 2019 entwickelt hat, muss sich im Endeffekt nachschauen, ob Spike-Proteine eine Rolle spielen.
Und diese Beschwerden, die halten über die ganzen Jahre an, seit 2019, das sind 6 Jahre.
Ja, also es gibt Leute, die haben es wirklich so lange. Es gibt auch welche, da wird es dann wieder ein bisschen besser. Es gibt auch viele, die berichten von einem wellenförmigen Verlauf. Mal bessere Phasen, mal schlechtere Phasen. Und was leider der Fall ist, was ich jetzt viel beobachte, sobald ein Infekt kommt, wird es wieder schlechter. Auch wenn es was ganz anderes ist, wenn es ein Magen-Darm-Infekt ist, was auch immer. Infekt getriggert scheinen sich oft die Symptomatiken wieder zu verschlechtern. Aber das ist natürlich auch jetzt alles so ein bisschen ein Dilemma, wenn Sie sich vorstellen, da kommen Leute, die das Ganze seit 6 Jahren haben. Die waren dann auch oft so lange schon nicht mehr arbeiten. Da ist meistens auch nicht mehr viel Geld für irgendwelche Therapien da. Und da ja die gesetzliche Krankenkasse so wenig übernimmt, ist das oft einfach sehr, sehr schwierig auch.
Und das ist immer noch so, dass die Kassen diese Probleme respektive Krankheitsbilder nicht finanzieren wollen.
Ja, also es gibt inzwischen Ziffern für Post-Covid, die wir auch eintragen können. Aber wir brauchen mehr Zeit als 10 Minuten für einen Post-Covid-Patienten. Wenn ich eine gute Erstanamnese machen will, brauche ich 1 Stunde. Und das ist über die gesetzliche Krankenkasse einfach nicht gedeckt. Und dann haben wir eben das große Problem mit den Laborwerten, die ja auch zum großen Teil nicht übernommen werden. Einige schon, das ist da noch in so einem Buch ganz gut aufgeteilt, was die gesetzliche Krankenkasse übernimmt, was nicht. Aber meistens muss man eben da auch selber zahlen. Und dann natürlich die Therapien, die werden eigentlich gar nicht übernommen.
Nun vertreten Sie ja ein Behandlungskonzept oder mehrere in Ihrem Buch. Kann diesen betroffenen Menschen von der Spikopathie geholfen werden? Können sie geheilt werden?
Das ist, denke ich, eine Frage, die wir zum momentanen Zeitpunkt nicht beantworten können. Also was ich sagen kann, wir können helfen. Es geht den Leuten auch besser, also den meisten. Auch da kann ich jetzt nichts Allgemeines sagen. Vielen geht es besser, bei vielen ist es schwierig. Es ist vor allem sehr komplex. Ich kann nicht jedem die gleiche Therapie geben. Man muss wirklich genau hinschauen. Es kann so viele andere Dinge auch noch eine Rolle spielen. Es gibt Kofaktoren, die man mit beachten muss. Einfach so ein kleines Beispiel. Ich habe mal jemanden, dem ging es erst dann besser, als es sich die Amalgamfüllungen rausmachen hat lassen, weil einfach diese Quecksilberallergie eine richtige Rolle noch gespielt hat. Also das Ganze ist sehr, sehr komplex. Wir haben nicht die Symptome, also diese Therapie, sondern wir müssen wirklich genau hinschauen. Also von Heilung, denke ich, können wir noch nicht sprechen. Dazu verstehen wir immer das Krankheitsbild noch nicht gut genug.
Welche Fragen sollten Forschung und Medizin jetzt dringend beantworten? Als Konsequenz auch aus der Veröffentlichung Ihres Buches, was wünschen Sie sich?
Also es muss dringend weiter geforscht werden, vor allem was die Impfstoffe noch anrichten, außer den Spike-Proteinen, weil da ja eben noch so viele Zusatzstoffe drin sind und das ja auch wirklich oft bei diesen klassischen Post-Vac-Patienten so heftig sind. Die kriegen die Spritze und 1-2 Wochen später sind die plötzlich Vollpflegefälle. Und ich denke, da muss unbedingt noch mehr geforscht werden. Und letztendlich arbeiten wir ja rein mit Erfahrungsmedizin. Wir sind ja alle Hausärzte, Fachärzte. Wir können ja keine groß angelegten Studien machen, auch jetzt zu den Therapiemethoden, die im Buch beschrieben sind. Das heißt, was man wirklich bräuchte, wäre gute, randomisierte Studien zu unseren Ansätzen. Das würde ich mir eigentlich sehr wünschen, weil das können wir einfach nicht gewährleisten.
Dr. Med. Mirja Effing, Ärztin für Allgemeinmedizin, Funktionelle Medizin, Ernährungsmedizin und klinischer Umweltmedizin über das Buch Leitfaden, Diagnostik und Therapie, Post-Covid-Post-Vac-Syndrom, Spikopathie, das sie zusammen mit Kaius Wacker veröffentlicht hat. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Effing.
Sehr gern.
Sie hören den Kontrafunk jetzt mit den Nachrichten aus der Welt der Medizin mit Verena Strauß.
Die Mehrheit der Arzt- und Psychotherapiepraxen in Deutschland ist nach wie vor unzufrieden mit ihrem Praxisverwaltungssystem. Wie eine bundesweite Befragung ergab, denkt jeder dritte Praxisbetreiber sogar über einen Wechsel nach, berichtet die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV. Die Gründe dafür sind in erster Linie mangelnde Nutzerfreundlichkeit, zu hohe Lizenzgebühren, ein unzureichender Kundensupport und eine hohe Fehlerhäufigkeit, insbesondere beim Einlesen der Gesundheitskarte. KBV-Vorstandsmitglied Sibylle Steiner zufolge sind viele Praxisverwaltungssysteme veraltet, zu langsam oder wenig intuitiv. Sie weist auf großen Verbesserungsbedarf hin und fordert, den Wechsel des Systems leichter zu gestalten. Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung hatte im vergangenen Jahr mehr als 3.100 Praxisinhaber und Leiter von medizinischen Versorgungszentren zur Praxissoftware befragt. Die Ergebnisse der Erhebung zeigen außerdem weiterhin große Unterschiede zwischen den einzelnen Systemen auf. Während einige Produkte durchweg positiv bewertet werden, schneiden andere komplett negativ ab. Dementsprechend ist auch die Wechselbereitschaft unterschiedlich hoch. Immer mehr Deutsche nutzen künstliche Intelligenz auch in Gesundheitsfragen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage unter 1.000 krankenversicherten Erwachsenen, über die das Deutsche Ärzteblatt berichtet. Der repräsentativen Stichprobe zufolge verwenden knapp die Hälfte der Befragten aktiv KI-Chatbots, um sich zu medizinischen Themen zu informieren. Rund 30% tun dies gelegentlich, 17 sogar regelmäßig. Dabei ist der aktive Einsatz von KI-Chatbots mit 71% unter Jüngeren zwischen 18 und 34 Jahren deutlich stärker verbreitet als in der Altersgruppe der über 65-Jährigen, von denen nur 21% KI für Gesundheitsfragen verwenden. Die meisten Befragten stufen die Qualität der KI-Antworten als verlässlich ein. 65% sind zufrieden, 28% sogar sehr zufrieden. Eigenen Angaben zufolge lassen sich 67% durch KI-Ergebnisse sogar in ihrer Entscheidung beeinflussen, einen Arzt aufzusuchen. Das ist insbesondere deshalb bedenklich, da viele Studien die Qualität frei verfügbarer KI-Anwendungen für Gesundheitsthemen aufgrund der eindeutigen Fehleranfälligkeit kritisch bewerten. US-Medizinern ist es erstmals gelungen, ohne Operation am offenen Herzen einen sogenannten Koronararterienbypass zu verlegen. Über diesen erfolgreichen minimalinvasiven Eingriff an den Herzkranzgefäßen berichten die Kardiologen im Fachblatt Circulation. Das Verfahren, mit dem sie bei einem 67-jährigen Patienten eine neue Verbindung zwischen der Hauptschlagader und der linken Herzkranzarterie herstellen konnten, war zuvor bei Schweinen erprobt worden. Seit 6 Monaten versorge der Bypass den Herzmuskel des Patienten ausreichend mit Blut, schreiben die Mediziner in der Veröffentlichung. Der Mann muss voraussichtlich sein Leben lang Medikamente zur Hemmung der Blutgerinnung einnehmen. Ihm geht es den Kardiologen zufolge den Umständen entsprechend gut. Pflegekräftemangel erhöht offenbar die Sterblichkeit in deutschen Krankenhäusern in Grenzregionen zur Schweiz. Das betrifft insbesondere ältere Patienten und Notfälle. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, in Mannheim und des IFO-Instituts. Demnach beobachteten die Forscher im Vergleich zum Mittel von 2011 einen Anstieg der Sterblichkeit um mehr als 4%. Bei Notfallpatienten mit Sepsis und Herzinfarkt waren es sogar beinahe 12 bzw. knapp 18%. Hintergrund ist die Abwanderung von Pflegekräften in die Schweiz, wie die Ergebnisse nahelegen. Viele in Grenznähe lebende deutsche Pflegekräfte begannen 2011 damit, in der Schweiz zu arbeiten. In der Grenzregion verloren deutsche Krankenhäuser, verglichen mit ähnlichen Kreisen im Landesinneren, damit rund 12% ihres Pflegepersonals.
Das war der Mensch und Medizin Nachrichtenüberblick mit Verena Strauß. Sie hören den Kontrafunk mit Mensch und Medizin und jetzt ist es wieder Zeit für Ihre Fragen, die Sie an uns gerichtet haben. Es geht unter anderem um Werbung für Impfstoffe. Ist das erlaubt? Und um einen Vorsorgetest zur Früherkennung von Krebs. Ist das überhaupt möglich?
Diese und andere Fragen beantwortet Ihnen heute unser medizinischer Berater Professor Dr. Henrik Ulrich. Er ist Chefarzt der Abteilung für diagnostische und interventionelle Radiologie an der Kolbenklinik in Oschatz und Dozent für Strahlenmedizin an der Staatlichen Studienakademie Sachsen. Ich grüße dich, Henrik.
Ich grüße dich, Corinna.
Henrik, eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie neuerdings im Speziellen bei YouTube immer wieder Werbespots für Impfpräparate, unter anderem für die sogenannte Corona-Impfung, sieht. Sie fragt, darf eine Impfung, die ja einen medizinischen Eingriff darstellt, überhaupt öffentlich beworben werden? Was kannst du ihr dazu antworten?
Ja, zunächst ist es erstmal richtig, dass auffällt, dass für eine zunehmende Werbung und Öffentlichkeitskommunikation im Gesundheitsbereich wahrnehmen können. Und dann gibt es eben die Abgrenzungsprobleme zwischen einer zulässigen Information, einer verbotenen Arzneimittelwerbung und auch der staatlichen Verhaltenslenkung, die ja gerade im Zusammenhang mit der Corona-Zeit deutlich geworden ist. Es gibt klare rechtliche Rahmenbedingungen für das Werben in Bezug auf Arzneimittel, für Werbung auch in Bezug auf Medizinprodukte oder auf medizinische Eingriffe. Da gibt es das Heilmittelwerbegesetz, das Arzneimittelgesetz und auch noch ein Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der Medizin und viele Berufsordnungen der Ärzte, die entsprechende Rahmenbedingungen aufstellen, wie Arzneimittel in der Öffentlichkeit beworben werden dürfen. Und wenn wir jetzt konkret auf die Art und Weise eingehen, wie durch Medien, wie vielleicht auch durch Zeitschriften oder auch in den sozialen Medien die Arzneimittel beworben werden, gibt es auch verschiedene Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Wie tritt überhaupt eine produktbezogene Werbung auf? Also nennt man konkrete Hersteller, nennt man konkrete Impfstoffe? Das wäre unzulässig. Gibt es eine andere Ebene, das wäre die indikationsbezogene Impfkommunikation, also Impfung gegen eine Erkrankung, zum Beispiel gegen Covid-19 oder gegen die Gürtelrose. Das ist grundsätzlich zulässig. Und dann gibt es den großen Bereich der staatlichen Gesundheitsinformationen. Das sind also Kampagnen, die von öffentlich-rechtlichem Interesse getragen werden und diese sind weitestgehend auch privilegiert. Wenn wir uns nun ein Stück zurück erinnern an die Plakat-Fernsehwerbung, Medienwerbung für Impfungen in den letzten Jahren im Zusammenhang mit den Corona-Impfungen, dann hat man schon den Eindruck gehabt, dass an manchen Stellen das Informationsbedürfnis und auch die Informationsweitergabe weit über den rechtlichen Rahmen hinausgegangen ist. Sicherlich kann man sagen, es wurden keine konkreten Impfstoffe beworben und das wird auch aktuell meist nicht gemacht. Aber wenn nur wenige Impfstoffe am Markt sind, wie es in der Zeit der Corona-Impfkampagne waren, dann ist das schon eine klare Präferenz auch für spezielle Impfstoffe gewesen. Es ist unzulässig, Erfolgsversprechen in diesen öffentlich-rechtlichen Werbungen für eine Impfung einzubringen. Und wir erinnern uns alle daran, mit welcher Stärke, mit welchem Druck gesagt worden ist, dass die Impfungen entsprechenden Schutz vor Ansteckung, vor Übertragung, vor leichten oder auch schweren Krankheitsverläufen und vor dem Tod haben. Das waren Erfolgsversprechen, die bereits Ende 2020, Anfang 2021 formuliert wurden, obwohl da die Daten noch gar nicht vorlagen und wir ja im Verlauf wissen, dass viele dieser Versprechen sich gar nicht erfüllt haben. Und was auch unzulässig ist, ist eine Art Angst- oder Schuldnarrative zu entwickeln, die dann genutzt werden, um die Menschen zu einer Impfung zu bewegen. Allgemein zulässig sind schon Impfaufrufe und auch ein Verweis auf die ärztliche Beratung. Aber ich muss abschließend einfach sagen, so wie das in der Zeit der Corona-Zeit gelaufen ist, waren die Impfkampagnen sicherlich im rechtlichen Sinne keine Werbung gewesen. Aber sie waren eine staatliche Gesundheitskommunikation mit einer enorm hohen politischen Zuspitzung und an vielen Stellen auch ja rechtswidrig, weil eben eine verfassungsrechtlich gebotene Zurückhaltung an vielen Stellen deutlich überschritten wurde.
Bei der nächsten Frage geht es um ein Interview mit Tom Reimer im August letzten Jahres. Er sagte, dass in der Corona-Zeit eine sehr große Gruppe von mRNA-Geimpften und eine kleinere Gruppe von Ungeimpften entstand und man daraus Rückschlüsse auf mögliche Nebenwirkungen der mRNA ziehen könne. Die Frage lautet, ist es überhaupt möglich, wirklich eindeutige auf die mRNA-Technologie bezogene Schlüsse zu ziehen, unter Berücksichtigung, dass unterschiedlich geimpft wurde und auch das Covid-19-Virus selbst Schäden hinterlassen hat. Auch das Thema Shedding wurde in diesem Zusammenhang angesprochen.
Auch diese Frage ist sehr wichtig und sehr entscheidend, weil wir gerade merken, wie wichtig es ist, eine saubere wissenschaftliche Bekleidung zu garantieren, gerade wenn man neue medizinische Präparate auf den Markt bringt und wenn es gerade auch um Impfungen geht, wo ja gesunde Menschen prophylaktisch versorgt werden sollen, um vor einer Infektionserkrankung geschützt zu werden. Und dann müssen wir uns ein Stück in die Wissenschaftswelt der Medizin hineinbewegen und fragen, welche Form von Untersuchungen helfen denn, zum Beispiel die Wirksamkeit eines Medikamentes gut zu erfassen oder die Schädlichkeit eines Medikamentes gut zu erfassen oder wie ein Medikament sich im Körper verteilt oder welche Auswirkungen es auf bestimmte Gewebe oder Zellen hat. Und da gibt es in der Medizin und auch in anderen Wissenschaftsbereichen verschiedene Studienformen. Da gibt es eben zum einen die randomisierten, verblindeten Studien, die eigentlich an vielen Stellen einen sehr entscheidenden und zentrale Rolle spielen, um einen Wirksamkeitsnachweis zu belegen. Und es gibt sogenannte retrospektive Beobachtungsstudien. Die eine Studie, die bemüht sich, zwei Menschengruppen, Kohorten zu definieren. Die eine Gruppe bekommt ein Medikament, die andere Gruppe bekommt das Medikament nicht. Beide Gruppen wissen nicht selber als Teilnehmer, welche Medikamentenform sie erhalten. Und häufig ist es auch so, dass die Untersucher selber nicht wissen, welchen Patienten sie jetzt welches Präparat geben. Das nennt man dann so eine doppelverblindete Studie. Und gerade diese Art der verblindeten, randomisierten Studien haben eine sehr wichtige und hohe Bedeutung, um gerade auch Wirksamkeit nachweisen zu erbringen oder auch kurzfristig auftretende Schäden und auch die Toxizität von Medikamenten zu bestimmen. Die sogenannten retrospektiven Beobachtungsstudien werden dann durchgeführt, wenn bereits Patienten über Wochen oder Monate mit einem Präparat behandelt worden sind und man ja retrospektiv, also in die Vergangenheit schauen möchte, wie das Medikament gewirkt hat. Diese Studien haben nicht eine so hohe Aussagekraft, sind von vielen Störfaktoren auch beeinflusst, sodass sie gerade für die Beurteilung der Medikamentenwirksamkeit oder auch der Schädlichkeit nicht so geeignet sind, sondern eher eine Art Bestätigung sind unter realen World-Daten, also wie es sich im normalen Leben auch abspielt, um vielleicht auch Langzeitschäden herauszubekommen. Und in Bezug auf die mRNA-Präparate oder die anderen Präparate, die eingesetzt worden sind, hat man ja ganz bewusst darauf verzichtet, prospektive, verblindete Studien langfristig durchzuführen. Man hat die Zulassungsstudien zwar in diesem Sinne mit dieser Methodik begonnen, aber diese dann zeitig abgebrochen, sodass ganz wichtige Informationen einfach im Vorfeld nicht erhoben worden sind. Es sind dann sehr viele Beobachtungsstudien im Nachhinein gemacht worden, sind die aber an vielen Stellen methodisch sehr schwach und vielfach eben nicht aussagekräftig sind oder die erhobenen Thesen und Schlussfolgerungen nicht tragfähig waren. Jetzt ist es ein riesiges Problem, nachdem wir nun schon einige Jahre hinter diesen Impfungen stehen, die Patientengruppen noch einmal so zu untersuchen, dass wir ganz saubere, klare Aussagen treffen könnten über Schädlichkeit, über Wirksamkeit, weil eben viele Störfaktoren in dieser Zeit bei den geimpften oder nicht geimpften Patienten dazugekommen sind. Auch die Frage, wie häufig sie infiziert worden waren mit dem Coronavirus oder nicht, hat eine entscheidende große Rolle, was an vorbestehender Immunität vorhanden war. Also insgesamt muss man sagen, dass die Art und Weise, wie in Deutschland, aber auch weltweit die Einführung der mRNA-Präparate durch Studien vorbereitet oder auch begleitet worden ist, dass ein wirklich ein Tiefpunkt in der medizinischen wissenschaftlichen Begleitforschung darstellt. Und das haben ja viele Autoren auch schon wunderbar belegt. Und deswegen ist es tatsächlich aktuell sehr schwer, das auch herauszubekommen mit den Daten, die wir jetzt haben oder mit den Patienten, die wir jetzt haben, welche schädigende Wirkung jetzt ganz konkret auch auf die Impfung zurückzuführen sind, weil uns eben die primären Daten fehlen aus randomisierten, verblindeten Studien.
Die letzte Frage betrifft den Bluttest Pantom Detect, ein Bluttest für Krebs von Hanse Merkur zur Früherkennung von Krebserkrankungen. Dabei wird das Blut auf Enzyme untersucht, die auf das Vorhandensein eines Tumors hinweisen, noch ehe dieser Beschwerden verursacht. Was ist von einem solchen Test zu halten? Ist das empfehlenswert oder nicht?
Ja, dieser neue Test gehört zur Gruppe der sogenannten Multicancer-Bluttests. Man muss sich das also so vorstellen, dass ja Tumore eine entsprechende Charakteristik haben in ihrer Biochemie, in ihrem Zellinneren und dass durch den Kontakt mit dem Immunsystem diese Tumorzellen Informationen an Immunzellen weitergeben und diese Immunzellen, Makrophagen zum Beispiel, tragen dann diese Signatur des Tumors auf ihre Oberfläche und nutzen das natürlich dann als Angriffspunkt, um das eigene Immunsystem so zu aktivieren, um Tumoren zu besiegen. Und der Test hat nun diese Ausrichtung, dass er sich bemüht, solche Immunzellen, Makrophagen zu finden und sie zu analysieren, welche Informationen tragen sie auf ihre Oberfläche und sind da eben eventuell bestimmte Kennzeichen, Marker, die mit einem Tumor verbunden sind. Und da gibt es einige spezifische Enzyme, die sehr besonders da gesucht werden und die sehr häufig in vielen Tumoren vorzufinden sind. Und wenn man dann ein solches Enzym im Rahmen eines solchen Testes dann findet, dann hat man einen positiven Test. Die Frage ist nun, was sagt ein solcher positiver Test? Also wenn er ausschlägt, da ist also ein Tumorverdacht da, dann hat man noch keinen Krebs nachgewiesen. Und dann beginnt eigentlich das ganze Problem. Ich mache das vielleicht mal an einem Beispiel deutlich, einer Studie, die in Hamburg-Eppendorf dazu gelaufen ist. Man hat mehr als 5000 symptomlose Patienten untersucht mit diesem Test. Und bei 151 Patienten hat man den Verdacht geäußert, dass da ein Tumor sein könnte, weil das Testergebnis auffällig war. Man hat dann aber auch gefunden, dass von diesen 151 Verdachtsfällen 27 falsch positiv waren. Das heißt also, sie haben einen Tumormarker getragen, obwohl kein Tumor tatsächlich vorhanden war. Und mit diesem großen Problem, wie grenzen wir falsch positive von richtig positiven ab, ist also schon eine große Not auch dieser Test damit genannt. Die haben zwar eine hohe Sensitivität und Spezifität, aber leider, wenn man eine Gruppe untersucht, die asymptomatisch ist, ist der Anteil von Falschpositiven sehr hoch. Und das bedeutet, dass man viele Patienten unnötig untersucht, sie vielleicht unnötig bioptiert, um Gewebeproben zu haben oder da auch unnötig dann operiert. Es gibt auch in der Literatur keinen belastbaren Nachweis dafür, dass dieses Testen tatsächlich die Krebssterblichkeit senkt, dass man fortgeschrittene Tumorstadien damit reduzieren könnte oder dass es tatsächlich ein günstiges Nutzen-Schaden-Verhältnis gibt. Deswegen bin ich, was diesen Test angeht, eher reserviert. Es ist zwar ein biologisch plausibles Konzept, aber der klinische Nutzen im Screening-Modus, also wenn wir gesunde Patienten damit untersuchen, ist nicht ausreichend validiert oder belegt. Wenn man eine Hochrisikogruppe hat, also Patienten, die bereits klare Hinweise für eine Krebserkrankung haben, ist dieser Test sicherlich sinnvoll. Aber für eine allgemeine Krebsfrüherkennung bei Gesunden würde ich diesen Test nicht empfehlen. Und er ist auch diesbezüglich wissenschaftlich sehr umstritten.
Professor Dr. Henrik Ulrich, Fachberater bei Mensch und Medizin. Danke für das Gespräch, Henrik.
Sehr gern.
Das war's für heute bei Mensch und Medizin. Über Ihre Meinungen und Anregungen freuen wir uns. Wenn Sie Fragen zu medizinischen Themen haben, dann schreiben Sie uns auf medizin@kontrafunk.radio. Sie hören die Sendung immer donnerstags um 8, 14 und 20 Uhr und am Freitag um 15 Uhr. Ich bin Corinna Zegerli. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.